Herr Kopp, Sie sind ja regelmäßig in Griechenland unterwegs und berichten von der Situation von geflüchteten Menschen. Und nun wurde ja im Juni diesen Jahres in Griechenland auch ein neues Parlament gewählt. Die Nea Demokratia, die konservative Partei, ist jetzt in Regierungsposition. Und diese Regierung verschärft ja nicht zuletzt auch in der Flüchtlingspolitik die Regeln. Und vor 3 Jahren haben Sie mal in einem Fernsehinterview gesagt, als Sie gerade aus Athen zurückkamen, es gäbe dort eine humanitäre Krise und aktuell sind Sie ja auch wieder in Athen, in Griechenland. Ja. Welche Situation finden Sie denn derzeit vor und wie macht sich das auch aus Ihrer Sicht bemerkbar, dass die Regierung gewechselt hat?
Ja, in der Tat, ich bin gerade in Athen und in Griechenland lässt sich feststellen, vor allem wenn wir jetzt über die Inseln reden, die Situation auf Lesbos, in den verschiedenen EU-Hotspots, dass wir eine humanitäre Krise jetzt haben, aber es könnte sehr schnell umkippen zu einer Katastrophe. Also auf Lesbos stand heute über 10.000 Menschen in einem Elendslager, einem EU-Hotspot namens Moria. Die Leute kämpfen, es fehlt an allem, an medizinischer Versorgung. Wie immer, die Essensversorgung ist nicht geregelt, es ist völlig überfüllt, völlig hoffnungslos und dementsprechend haben wir praktisch eine konservierte humanitäre Krise dort, die aber jetzt kurz vorm Kollaps ist. Und das hat natürlich was mit zu tun, abgesehen von der neuen Regierung, die sehr restriktiv in der Ankündigung war, aber es hat was mit zu tun mit dem EU-Türkei-Deal, der zwingt, dass diese Menschen praktisch über lange Zeiträume unter diesen elenden Bedingungen in einer Art Freilichtgefängnis auf den verschiedenen Inseln vegetieren müssen. Und das schafft wahnsinnig viele soziale Konflikte und ist wirklich eine humanitäre Krise größeren Ausmaßes.
Wann würde denn aus Ihrer Sicht das Kippen von einer Krise in eine Katastrophe?
Naja, es können Leute sterben, weil die wegen der Mangelversorgung, wegen fehlender medizinischer Versorgung, weil das Gesundheitssystem ist auch für die allgemeine Bevölkerung schon überfordert und Sie müssen sich vorstellen, wenn Sie jetzt 10.000 Menschen, die gerade ihr Leben gerettet haben, zusätzlich vielleicht versorgen müssen, das geht gar nicht im Krankenhaus, es gibt nicht genug Ärzte und es stellt sich natürlich die Frage, wir reden von einem EU-Projekt, da ist viel Geld geflossen und dennoch wurde praktisch das Elend, das Slum konserviert. Und die einzige Möglichkeit, um diese humanitäre Krise jetzt abzuwenden, ist nicht nur die Tatsache, dass man Tausende jetzt sehr schnell aufs Festland bringt, weil dort, hier auf dem Festland, setzt sich die Krise fort. Es gibt nicht genug menschenwürdige Unterkünfte und dementsprechend muss auch da sehr schnell ein europäisches Zeichen der Solidarität her. Das heißt, wir brauchen im großen Stil Aufnahme von Schutzsuchenden aus Griechenland. Das nennt man im europäischen Kontext Relocation beispielsweise. Aber es muss jetzt was geschehen, dass in der großen Anzahl Schutzsuchende aus Griechenland legal ausreisen können, weil die sind ja praktisch gefangen im griechischen Transit. Und jetzt zur neuen Regierung, die haben ganz viel Verschärfungen angekündigt und steht aber jetzt relativ ratlos vor der Situation. Sie haben kein Konzept, sie haben auch kein europäisches Konzept. Sie appellieren an europäische Solidarität, aber sie sind nicht in der Lage, eine ordentliche Kommunikation hinzukriegen, dass sie auch Teil eines europäischen Solidarmechanismus werden wollen, der leider überall fehlt.
Nun ist mit dieser Situation Griechenland nicht alleine. Auch andere Länder, die sich an den Außengrenzen der EU befinden, wie jetzt Spanien, Italien, haben eine ähnliche Situation. Dort kommen Geflüchtete häufig an, die aus südlicheren Regionen kommen. Und die anderen EU-Staaten schotten sich häufig ab oder lassen sich eben, wie Sie es schon gesagt haben, auf zweifelhafte Deals ein. Das Ganze löst ja nicht das Problem, sondern verschiebt es eben nur auf einzelne Staaten, eben an den EU-Außengrenzen. Und wie kann es denn aber gelingen, dass sich eine gesamte Europäische Union, die ja immerhin aus 28 Staaten besteht und nicht nur aus 3, wie kann es gelingen, dass die sich gemeinschaftlich einsetzt für Menschenrechte und für Flüchtlingsschutz und überhaupt wieder eine Empathie herstellen kann statt Ressentiments gegenüber Geflüchteten? Wie kann das gelingen?
Na gut, wir haben in Deutschland gesehen, dass es eine ganz breite Bewegung gab und gibt. zur Unterstützung der zivilen Seenotrettung und zu der, dass man endlich diesen blutigen Deal mit Libyen, mit der sogenannten libyschen Küstenwache, endet, die Kooperation mit diesen zum Teil Verbrecherbanden, die die Leute in Folter, Vergewaltigungslage nach Libyen zurückbringen. Wir haben eine starke Zivilgesellschaft, über 400 Organisationen haben einen Vorschlag praktisch veröffentlicht, jetzt sichere Häfen. Das heißt, wir müssen die Menschen müssen anlanden können in Europa. Damals hatte Salvini noch die Häfen geschlossen. Und wir brauchen dann einen humanitären Verteilungsmechanismus. Keine Inhaftierung in Hotspots oder geschlossenen Camps, sondern eine humanitäre Aufnahme und dann Weiterleitung nach humanitären Kriterien. Und es muss aufhören mit den Deals. Das gehört, das heißt der Türkei-Deal, aber auch der blutigste Deal, der Libyen-Deal, muss aufgekündigt werden. Das heißt, wir müssen umkehren zu Recht und nicht Deal. Recht, wie es das Europäische, wie es die europäischen Werte eigentlich suggerieren und wie es die Fundamente der Europäischen Union eigentlich sein sollten. Das ist die Aufgabe und es gibt momentan fast nur Unwillige, wenn jetzt viel von Koalition der Willigen die Rede ist im Zusammenhang mit dem Treffen. Einen Tag vor der Veranstaltung in Malta treffen sich einige Innenminister und werden vielleicht ein Paket schnüren, das zumindest die Bootsflüchtlinge, die über das zentrale Mittelmeer kommen, Italien und Malta, zum Teil verteilt werden nach humanitären Kriterien. Aber das alleine reicht es nicht, weil es gibt im Prinzip fast nur eine Blockade der Mitgliedstaaten. Und von daher ist es unsere Aufgabe, auch als Menschenrechtsorganisation, als Initiativen, als Aktivistinnen und Aktivisten, diese Bewegung weiterzutreiben, wie wir sie in Deutschland haben, mit Seebrücke und anderen Vernetzung, und diese Vernetzung müssen wir viel stärker, wir diskutieren das jetzt auch in Athen, europäisch weitertreiben, um endlich die humanitäre Katastrophe im Mittelmeer zu beenden, die, was heißt, tausendfacher Tod, keine Seenotrettung durch die Europäische Union und Pullbacks nach Libyen oder Deals mit Erdogan, der immer autoritärer im eigenen Land gegen Staatsangehörige vorgeht, aber auch gegen Flüchtlinge.
Auf die Seebrücke, die Sie ja gerade schon angesprochen haben, würde ich später auch noch mal eingehen. Sie haben ja die verschiedenen Initiativen angesprochen, die sich einsetzen für Geflüchtete. Es gibt ja auch seit den letzten Jahren immer mehr und mehr zivile Seenotrettungsinitiativen. Ja. Gleichzeitig werden staatliche EU-Rettungssysteme halt abgeschafft, ne? Wie zum Beispiel der Marineeinsatz Sophia. Den gibt es eben nicht mehr. Andere Programme wurden auch eingestampft. Ja. Und da frage ich mich, in einer Zeit, in der es in Europa zunehmend so rechte, faschistische Regierungen tatsächlich gibt, was ist denn da die Antwort? Braucht es da wirklich noch mehr nichtstaatliche Schiffe oder eben mehr staatliche EU-Seenotrettungsprogramme, um die Situation einzufangen, um da eben keine Katastrophe hervorzurufen? Oder braucht es beides?
Also wir brauchen schon seit Jahren einen europäischen Seenotrettungsdienst. Das ist ein Skandal, das ist eine staatliche Aufgabe, dass de facto alle Kapazitäten zurückgefahren wurden. Und dann hat man noch die wenigen zivilen Seenotrettungsorganisationen versucht zu blockieren, zu kriminalisieren oder an der Einfahrt in die Häfen, beispielsweise Italiens, zu hindern. Das ist der traurige Sachverhalt. Was wir heute brauchen, ist ganz klar, sowas wie Mare Nostrum, was Italien damals nach der Katastrophe von Lampedusa, 3. Oktober 2013 installiert hat. Wir brauchen Mare Nostrum Plus. Wir brauchen wirklich einen flächendeckenden, staatlich finanzierten, zivilen Seenotrettungsdienst. Das ist machbar, wenn der politische Wille da ist. Heute diskutieren zumindest mehr auch Parlamentarier im Europaparlament in diese Richtung. Das ist das Gebot der Stunde, dass das im Kontext stattfindet, wo, wie Sie schon gesagt haben, immer mehr Rechte, zum Teil in Italien war es mit Salvini, Neofaschist, an der Macht sind oder waren. Das darf nicht dazu führen, dass die Agenda der Rechtspopulisten 1:1 kopiert wird, was de facto stattfand auf der europäischen Ebene, sondern wir brauchen solidarische und humane Antworten. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn man eine solidarische Regelung hat im zentralen Mittelmeer, dann bedient man auch nicht den Rechtspopulisten, der mit jedem Schiff, was er blockieren konnte, eine Riesenkampagne gefahren hat. Wir brauchen funktionierende, ständige, solidarische Mechanismen. Das Gleiche gilt für Griechenland oder für Zypern, wo die Verhältnisse immer mehr hochkochen, bezogen auf die Flüchtlingsaufnahme. Da muss es einen permanenten Solidarmechanismus geben, um die Verhältnisse menschenwürdig zu gestalten. Und wenn man das nicht macht, dann produziert man genau die Bilder, die die Rechtspopulisten haben wollen, um weiterhin Öl ins Feuer zu gießen für ihren Menschenhass. Und von daher ist es richtig, dass in Deutschland, aber auch anderswo, eine starke Bewegung gibt für die zivile Seenotrettung. Aber alle sagen auch, es ist nicht unsere Aufgabe, auf Dauer das zu erledigen, was staatliche Pflicht ist, nämlich Leben zu retten. Und von daher muss es ganz starken Fokus auf die Seenotrettung geben. Und wir müssen zu dieser ganzen Auslagerung durch Deals eine klare Antwort finden. Also wenn man es mit den Menschenrechten und der Demokratie und der Rechtsstaatlichkeit ernst meint, dann kann nicht Europa oder Deutschland, die großen Staaten, die Menschen in Folter zurückschicken, wie es momentan geschieht, 10.000-fach mit der Kooperation mit der sogenannten libyschen Küstenwacht. Diese Deals müssen beendet werden. Wir brauchen gemeinsame Schutzsysteme, das brauchen wir schon seit 20 Jahren, aber es gibt keine Alternative dazu. Wenn wir noch irgendwie ansatzweise auch weltweit zum Thema Menschenrechte, Demokratie und Rechtsstaatlichkeit eine ernsthafte Rolle spielen will.
Sie sagen, es braucht einen politischen Willen von vielen Staaten. Und wenn wir mal in das Nachbarland Polen schauen, das ist ja eher ein negatives Beispiel. Polen ist eines der Länder innerhalb der EU, das so gut wie keine Geflüchteten aufnimmt, zumindest wenn sie aus dem Nahen Osten kommen. Und dort gibt es halt nicht diesen politischen Willen. Und gleichzeitig haben ja viele Polinnen und Polen selber eigene Erfahrungen mit Migration gehabt oder haben sie aktuell. Warum fällt denen denn scheinbar das so schwer, die eigene Migrationserfahrung so aus dem nationalen Gedächtnis zu streichen? Also das scheint einfach zu fallen und es fällt dann schwer, das zu übertragen auf die jetzige Aufnahme von Geflüchteten und anderen Migranten nach Polen. Warum ist das denn so schwer manchmal? Haben Sie da eine Antwort?
Also die Polen, Tschechien, Ungarn und so weiter, die oft hartleibig daherkommen, haben alle eine Fluchterfahrung, und zwar in der jüngsten Vergangenheit noch. Und von daher ist es doppelt irritierend, dass sie dicht machen und auch mit ziemlich reaktionären Argumentationsfiguren. Bei Polen haben wir ein Problem auch in der Rechtsstaatlichkeit. Also wir haben bei der Regierung ein Problem, dass einiges, was so an Voraussetzungen ist für eine EU-Mitgliedschaft, genauso wie in Ungarn und anderswo, nicht hinterfragt wird oder zur Disposition steht, also Rechtsstaatlichkeit, Rule of Law, Unabhängigkeit der Gerichte etc. Wieso das jetzt so ist, ich denke, bei Polen ist es ein gemischtes Bild. Also Polen ist völlig hartleibig bezogen auf Flüchtlingsaufnahme, aber in einzelnen Kommunen, ähnlich wie die Seebrücke-Bewegung, gab es durchaus Bereitschaft, Danzig war immer ein leuchtendes Beispiel, Flüchtlinge aufzunehmen. Also es ist nicht ganz durchs ganze Land gezogen. Polen hat momentan im Migrationsbereich relativ viele Menschen im Land, die aus der Ukraine kommen, mehrere hunderttausend, und denkt, sie hätten damit ihre Pflicht erfüllt. Das kann natürlich im europäischen Kontext nicht funktionieren. Wir würden momentan sagen, wir brauchen einen Zwischenschritt. Alle müssen sich an Rechtsstaatlichkeit, Menschenrechte, Grundrechte halten. Das muss durchgesetzt werden oder im Zweifelsfall hart bestraft und sanktioniert werden. Das ist der erste Schritt. Der zweite ist, es wird im Flüchtlingsbereich so sein, da müssen wir mit leben, dass die etablierten Asylländer und einige kleine vorangehen müssen. Und bei der Flüchtlingsaufnahme, es macht auch keinen Sinn, zwangsweise jemanden nach Polen zu schicken, wenn Polen nur Abwehr suggeriert, und das kann man eigentlich einem Flüchtling dann auch nicht zumuten, in einem völlig feindlichen Kontext zu sein. Das heißt, wir brauchen dort erstmal eine Koalition der Aufnahmebereiten, um es vielleicht besser zu formulieren als den kriegerischen Begriff der Willigen, und diese 14, 15 Staaten, die zum Teil auch sehr lange Erfahrung mit Asyl Verfahren und Asylsuchenden und Schutzsuchenden haben, werden vorangehen und werden sozusagen die Koalition schmieden, um sowas wie ein europäisches Schutzsystem aufzubauen. Es gibt momentan keinen anderen Weg und man wird die anderen zwingen müssen, anderweitig sich finanziell oder sonst wie zu beteiligen. Mittelfristig wird es so sein, dass auch diese Staaten ganz klar Schutzsuchende aufnehmen müssen, aber unter der Voraussetzung, dass sie Rechtsstaatlichkeit und Menschenrechte einhalten. Das ist in Ungarn nicht gewährleistet, das ist in Polen an ein paar Stellen fraglich. Ich würde jetzt Polen nicht 1:1 mit Ungarn vergleichen, weil im Flüchtlingsbereich ist Ungarn der Tiefpunkt. Ne? Also schlimmer geht es kaum wie im Umgang mit Schutzsuchenden, also die Urbanisierung ist sicher das am weitest entwickelste restriktive Modell gegen Schutzsuchende und Flüchtlinge.
Nun können ja Unterstützungen verschieden aussehen. Wir haben schon darüber gesprochen, es gibt so zivile und vielleicht auch hoffentlich bald wieder staatliche Seenotrettungsprogramme. Und ja, auch die Kirche hat ja jetzt angekündigt, sich zum Beispiel mit einem eigenen Schiff an der Seenotrettung im Mittelmeer beteiligen zu wollen. Aber es können sich natürlich und sollen sich natürlich auch Länder und Städte beteiligen, die eben nicht einen Zugang zum Meer haben, aber auch sicherer Hafen sein können. Sie haben es vorhin schon angesprochen, das Konzept des sicheren Hafens. Bundesweit sind es schon mehr als 70 Städte, die sich zum sicheren Hafen erklärt haben. Erfurt gehört nicht dazu. Mitte September hat zwar die Mehrheit des Thüringer Landtags für den Antrag gestimmt, Thüringen zum sicheren Hafen zu erklären, aber Jena ist in Thüringen tatsächlich momentan die einzige Stadt. Und die Initiative Seebrücke Erfurt startet derzeit einen zweiten Anlauf, den Stadtrat Erfurt davon zu überzeugen, dass Erfurt ein sicherer Hafen sein sollte, sein muss. Wie bewerten Sie das denn? Ist so eine Initiative wie die Seebrücke, die ja bundesweit aktiv ist, mit ihrer Kampagne auf dem richtigen Weg? Und ist dieses Konzept überhaupt umsetzbar, so flächendeckend, das Konzept der sicheren Häfen?
Ja, also erstmal allgemein zur Seebrücke. Seebrücke ist ein wundervolles Netzwerk. Und wenn man ehrlich ist, hat Seebrücke uns nach Gründung weitgehend aus der Depression rausgerissen, als alles blockiert war. Und die Seebrückenbewegung hat eine neue Dynamik entfacht, nicht nur gegen Recht, sondern auch im Thema Lebensrettung, Flüchtlingsschutz, Solidarität und eben auch Stärkung der sicheren Häfen, jetzt im doppelten Sinne, wir brauchen sichere Häfen bei der Ankunft und dann sichere Häfen bei der Aufnahme. Und da hat die Seebrückenbewegung und die Solidarity-City-Bewegung, die haben ein Zeichen gesetzt, dass die Akteure in Europa, nicht nur in Deutschland, doch vor allem die Kommunen sind bei der Inklusion von Flüchtlingen, also die also willkommen Strukturen schaffen. Und von daher ist es vollkommen richtig, was Sie fordert, dass man die Kommunen stärkt, auch bei der Flüchtlingsaufnahme. Und dazu gehören auch auf europäischer Ebene, dass Kommunen, die bereit sind, mehr zu tun, auch direkt finanziert werden, belohnt werden praktisch mit Finanzhilfen, um die Aufnahme in der Kommune zu ermöglichen. Von daher teilen wir die Einschätzung, man muss die Kommunen stärken, rechtlich, aber auch finanziell, damit sie das machen können, was eigentlich Europa, wo Europa momentan scheitert. Aber wir haben genug starke Kommunen, die wahrscheinlich der stärkste Teil der Koalition der Aufnahmebereiten sind, um ein anderes Europa, was sich den Menschenrechte verpflichtet sieht und der Menschenwürde verpflichtet sieht, zu schaffen. Und von daher ist der Seebrückenansatz ein ganz wichtiger. Und wie gesagt, es ist nur zu wünschen, dass es überall Seebrückennetzwerke in Europa gibt, weil sie den Unterschied ausmachen und auch festgefahrene politische Debatten wieder geöffnet haben.